Guten Morgen. Ich habe diese Botschaft schon lange auf dem Herzen und wie das heute hier gelaufen ist, sehe ich, dass der Heilige Geist da voll drin ist. Und ich habe auch nicht die Empfindung, dass ich jetzt anfange zu predigen, sondern ich habe die Empfindung, dass wir schon lange drin sind und dass ich nur den Abschluss der Predigt mache. Und das meine ich ganz, ganz positiv, weil ich mich darüber freue, weil wir vorher gebetet haben, dass der Heilige Geist uns führt. Ihr wisst ja alle, wir haben den Galaterbrief drauf, was die Astrid schon sagte. Und ich dachte erst, weil diese Botschaft, die ich euch heute geben möchte, ich war da ehrlich gesagt erst ein bisschen sauer und dachte, oh, jetzt müssen wir in den Ferien den Galaterbrief, jeder ein Kapitel predigen drüber. Und ich habe ja eigentlich was ganz anderes im Herzen. Und das habe ich ja auch dann so im Ältestenkreis geäußert. Und da hat Joe reingeschaut, du bist mit dem Kapitel 2 dran. Und der Kernvers des Galater 2 ist genau das, was ich auf dem Herzen habe. Und da dachte ich mir, wow, das passt ja super. Der Kernvers im Galaterbrief ist der, also es geht ja darum, dass im Galater 2, dass die da Probleme haben mit den Gesetzen, mit der Beschneidung, und mit dem Glauben an Jesus Christus, mit seiner Tat am Kreuz, die er für uns gegeben hat. Und da gibt's ja so ein bisschen Gerangel. Und im Galater 2, Vers 20, würde ich jetzt mal bitten, dass, genau, vielen Dank. Die Folie hat die Astrid für mich gemacht. Super, danke. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist der Kernpunkt. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Frage ich dich jetzt mal in Klammern, ist es das wirklich? Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus ist in mir gestorben. Sondern Christus lebt in mir. Entschuldigung. Ich bin auch nur ein Mensch, verdrehe manchmal was, entschuldigt. Ich glaube, dieses Wort, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus ist in mir gestorben. Dieses Sondern, was dazwischen steht, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist der springende Punkt, würde ich sagen. Dieses Sondern beschreibt für mich einen Richtungswechsel. Und der Richtungswechsel, der ist grundlegend und elementar für mich. Nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Die Realität ist, wir haben uns bekehrt, wir haben Jesus unser Leben übergeben, wir haben uns taufen lassen, sind gute religiöse Menschen und so weiter. Und dennoch wirkt Christus nicht automatisch in uns. Also wenn wir diese Dinge alle getan haben und haben uns vielleicht auch noch ein Kreuz in den Hals gehangen, und da möchte ich niemand zu nahe treten, ich habe auch eins. Das bringt mir alles nichts. Das bringt mir alles nichts. Wenn ich hier ein Stück nehme, so halb und halb bin und hier ein Stück nehme. Christus wirkt nicht automatisch durch diese Dinge in mir. Wir müssen vielmehr, habe ich gelesen, ein neues Leben im Glauben an den Sohn Gottes führen. Oder man kann auch sagen, ein neues Leben ergreifen. Und bevor wir das ergreifen, müssen wir das auch wollen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir uns nicht auf diesen Jesus am Kreuz, wenn wir da nicht zurückgreifen auf diese Tat, dann ist es eigentlich alles umsonst, dann ist Jesus umsonst am Kreuz gestorben, wenn wir das nicht tun. Wir sollen uns nicht mit weniger zufrieden geben, als mit dem vollkommenen Sieg Jesu am Kreuz. Wir müssen oder wir können oder wir dürfen ein neues Leben im Glauben an den Sohn Gottes führen. Und jetzt habe ich lange so überlegt, wie kann man denn das nennen? Und es ist bestimmt nicht so ganz toll, meine Entscheidung. Aber ich glaube, es geht darum, dass wir eine wahrhaft christliche Lebensführung führen können. Dass wir wissen, dass wir nicht aus Gesetzen oder aus Gesetzesgehorsam frei geworden sind oder aus unseren Werken, sondern wir strecken uns danach aus, dass wir erkennen, was es bedeutet, wenn wir ein wahrhaft christliches Leben führen. Wir lassen uns führen vom Heiligen Geist und wir unterstellen uns auch dieser Führung. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. In diesem Sondern, diesen Richtungswechsel, liegt auch drin Zerbruch und Kapitulation. Vor einiger Zeit hat Silas über Kapitulation gesprochen und bei dieser Predigt ist es bei mir im Herzen so entstanden, dass ich gesagt habe, ich möchte gern auch nochmal über das Thema predigen und nämlich über Zerbruch und Kapitulation hat er schon. Vor der Kapitulation kommt der Zerbruch. Was bedeutet das für mich, für mich, für euch, für dich? Wir müssen es zulassen, dass Zerbruch bei uns geschehen kann. Oder wir müssen es wollen, damit die wahrhaft christliche Lebensführung in unserem Leben freigesetzt werden kann. Und ich möchte jetzt ganz kurz ein Beispiel euch geben, das ist sehr negativ belastet. Aber ich glaube, das ist wichtig. Ich habe im Fernsehen mal so einen Film gesehen, was man mit kleinen Elefanten in Indien tut oder getan hat. Die sind in einem Holzkäfig mit so einem fetten Balken eingesperrt worden, wo sie gerade so drin stehen konnten. Und dann ist der Wille des Elefanten gebrochen worden. Mit Dingen und Methoden, die ich jetzt hier bitte nicht erzählen möchte. Und dann, wo der Elefant gebrochen war, dann ist er dressiert worden für die Auftritte im Zirkus. Und er ist so gebrochen worden, mit sehr unschönen Mitteln, Methoden, dass er dann im Zirkus, wenn er dann schon 10 Jahre älter ist und so ein Riesenvieh geworden ist, dass er es nicht mehr weiß, dass an dem kleinen Flock, in dem er in dem Zirkus immer noch angehangen ist, er weiß nicht, dass er die Kraft hätte, diesen Flock rauszuziehen. Sein Wille ist so gebrochen, dass er sich immer noch als den kleinen Elefanten sieht und dass er den Stöpsel niemals rausbekommt. Das ist ein sehr, sehr negatives Beispiel. Den Elefanten, sein Wille ist gebrochen und dann kriegt er ein Joch auf durch die Dressur. Dann wird ihm gezeigt, dann wird er gelehrt, was er tun soll. Genauso ist es bei Pferden. Da redet man bloß nicht so viel darüber, die müssen zugeritten werden. Und ihr wisst auch, kennt ja diesen Ausspruch, ein junges Pferd, wenn das sich so aufbäumt, wie sich das dem widersetzt. Und da möchte kein Reiter drauf. Die Pferde werden zugeritten, bis sie den Willen dessen tun, der sie hat. Und hinter diesem Willen steht oft Geschäft, steht oft Geld. Es steht dahinter, dass die Leute, die das tun, wollen die was Gutes für den Elefanten oder das Pferd? Ich glaube nicht so ganz. Es steht der Wille, die wollen Geschäft machen, die wollen ihren Willen diesen Tieren aufdrücken. Diese Joche, die sie dann bekommen auch, diese Tiere, sind hart, schränken sie ein und suchen auch nicht das Wohl der Tiere, sondern die dienen dem Willen oder dem Geschäft der Menschen, was ich schon sagte. Wir müssen deswegen schauen, was steht hinter dem Joch? Was steht für Beweggründe oder was ist der Sinn des Jochs? Nun sagt ja Jesus in der Bibel, mein Joch ist sanft. In der Bibel wird gesagt, dass wir zerbrochenen Herzens und Geist sein sollen, damit er uns sein Joch auferlegen kann. hört sich erstmal ziemlich schrecklich an, wenn man dann hört, sein Joch legt er auf und der Ast zerbrach, wie ich das negative Beispiel mit den Tieren hatte. Es steht außerdem, da bitte ich dich jetzt mal, Timon, dass du das nochmal zeigst, die nächste Folie bitte. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben, also die zerbrochen sind. Die nächste Folie. Ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine schwere Schuld. Solch ein Opfer gefällt dir, o Gott. Du wirst es nicht ablehnen. Zerbrochenes Herz. Und noch die nächste bitte. Aber was Gott uns schenken will, ist noch viel mehr. Darum heißt es auch, die Hochmütigen weiß Gott von sich. Aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Für Hochmütige könnte man auch sagen, die Stolzen. Unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel. Dann muss er von euch fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, und gebt euch Gott von ganzem Herzen hin, ihr Unentschiedenen. Das sind alles Dinge, wo meine Predigt jetzt darauf aufbaut. Und ich wollte sie eigentlich euch nur mal noch mal kurz zeigen, dass ich mir das nicht ausgedacht habe, sondern dass es in der Bibel steht. Sein Joch, sagt er, es ist sanft. Sein Joch führt in die Freiheit. Sein Joch ist Segen für uns. Hinter seinem Joch steht kein Geschäft, kein Profit, kein Geld, kein Vorteil, den er hätte. Was ich euch lehre, ist das Beste für euch. Dafür habe ich meinen Sohn ans Kreuz gegeben. Ich will, dass es euch in allen Dingen gut geht. Merkt ihr, da steht etwas anderes dahinter, hinter diesem Joch, dass irgendjemand profitieren will davon, sondern da steht eine übernatürliche große Liebe dahinter. Und so ein bisschen das Joch, einen kurzen Exkurs, so ein bisschen so ein Joch haben wir ja auch in der Kindererziehung. Antiautoritäre Erziehung. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass antiautoritär erzogene Kinder, die sind oft sehr unzufrieden. Denen fehlt Freude. Die können sich schwer unterordnen. Die sind sehr auf sich selbst bezogen und so weiter. Ich will da gar nicht weiter reingehen. Und heute in unserer Welt sind viele Eltern sogar noch stolz darauf, wenn ihre Kinder so sind, wenn sie so selbstbewusst sind. Weil das ist heute total angesagt und verbreitet. Meine Kinder, die müssen sich wehren können. Und die müssen selbst, die müssen... Ihr wisst, was ich meine. Das ist aber eine humanistische Sichtweise. Das ist, hat nichts mit dem Zerbruch zu tun, über den wir heute sprechen. Ich muss euch jetzt einen ganz kurzen Witz erzählen. Der liegt mir auch auf dem Herzen. Um euch einfach ein bisschen aufzulockern. Das ist ein bisschen eine geistliche Sache. Da sitzt im Zug ein, hier ist so ein, wie nennt man diese Dinger, wo die zusammensitzen? Abteil. In so einem Abteil sitzt eine junge Frau, so sagen wir 30 Jahre, mit einem kleinen Kind. Mädchen natürlich. Und das Kind ist ungefähr, sagen wir mal, 5 Jahre alt. Und gegenüber sitzt ein Herr, 48 Jahre alt. Und die fahren da so im Abteil gegenüber von Stadt zu Stadt. Und das Kind, die stößt immer so mit ihrem Fuß dem gegenüberliegenden Herrn so ans Schienbein. Und dann sagt der nach einer Weile, hör auf. Das Kind hört nicht auf, stößt weiter ans Schienbein. Nach einer Weile, wo ihm das zu bunt wird, dem Mann, sagt er zu der Mutter, können Sie nicht mal ihrem Kind sagen, sie sollte aufhören, mir immer mit dem Fuß an das Schienbein zu stoßen. Die Mutter tut nichts. Das Kind stößt weiter. Dann nochmal fragt er, können Sie das bitte nicht unterbinden, dass Ihr Kind mich immer an das Schienbein schlägt? Da sagt die Mutter, das muss das Kind selbst mit sich ausmachen. Ich habe mein Kind an die Autorität erzogen und das kann es selbst entscheiden. Das Kind macht weiter. Bing, bing. Der Herr, nach einer Weile wird es ihm zu bunt. Und man sagt so schön, es rutscht ihm die Hand aus. Er gibt dem Kind eine Ohrfeige. Das geht ja gar nicht, ne? Und die Mutter springt von ihrem Sitz hoch und sagt, was erlauben Sie sich? Und der Herr sagt, Entschuldigung, ich bin anti-autoritär erzogen worden. Beispiele und Witze hinken immer. Aber es ist auch eine Wahrheit drin. Und ich glaube, dieses Joch, was wir als Eltern zu unseren Kindern haben, das ist ein sanftes Joch. Wir kennen unsere Kinder und wir lieben sie. Und das ist gut vergleichbar mit dem Joch, was Gott mit uns haben möchte, wo er uns führen möchte. Und ich glaube, wir müssen davon abkommen, abrücken, dass wir denken, ein Joch ist immer etwas Schlechtes oder es führt immer zu etwas Schlechtem und zu etwas Negativem. Davon müssen wir abkommen. Auch wenn ich euch ein negatives Beispiel am Anfang erzählt habe. Es ist ja auch so in der Lehre. Ich habe das damals vor gefühlten 50 Jahren, als ich in der Lehre war, hatten wir Lehrlinge, da haben sich die Eltern dann beschwert, dass die Lehrlinge so niedrige Arbeiten machen müssen. Weil die sind ja schon so gut, mein Kind. Die können ja schon viel besser, sie können ja schon ziemlich perfekt das machen. Und wieso muss denn mein Sohn oder meine Tochter in der Lehre erst im ersten Lehrjahr so die niedrigen Arbeiten machen? Die hatten unwahrscheinlich viel Stress, die Lehrmeister mit den Eltern. Und die Kinder, wo die Eltern sich darüber nicht beschwert haben, die haben außerdem noch gelernt, sich ein Stück unterzuordnen. Und die haben grundlegende Dinge nochmal gelernt und die sitzen fest. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. In der Lehre ist so ein Joch, dass wir neben dem Lehrmeister hergeben und genau schauen, wie er es macht und von ihm was lernen wollen. Er will es uns ja beibringen, wie es richtig ist. Ist es nicht schlecht. Also schau dir genau an, was hinter dem Joch für Absicht steht. Gottes Joch, wenn wir es zulassen, wenn wir es wollen, das ist deine Entscheidung. Gottes Joch ist nachhaltig und grundlegend für unser Leben. Es führt uns von unserer weltlichen Orientierung zu göttlicher Orientierung. Denn wir haben es ja mit einem übernatürlichen Gott zu tun. Und Dinge, die wir aus unserer weltlichen Sicht nicht sehen können, die sieht Gott ganz anders oder die sieht er, wie es richtig sein müsste. Deswegen ist es wichtig, dass wir das zulassen, dass wir ihm zeigen lassen, wie er uns führt. Und ich musste auch gerade an den Heiligen Geist denken, wie er uns mit dem Heiligen Geist führt, auch heute im Gottesdienst, dass wir erkennen können, was seine Absichten sind, dass wir da immer sensibler werden. Und außerdem, bei dieser Orientierung, da gibt es auch noch eine ganze Menge Nebeneffekte. Ein Nebeneffekt ist, dass er uns außerdem dabei auch noch zeigt, was vielleicht Joche in unserem Leben sind, die er gar nicht uns aufgelegt hat, die wir uns selbst aufgelegt haben. Fremde Joche nennt man das. Er deckt in uns. Und ich frage jetzt, willst du das? Möchtest du, dass Gott in dir aufdeckt, was fremde Joche sind? Joche, denen wir von der Welt her oder von anderen Menschen auf den Leim gegangen sind, oder Joche, die uns knechten. Joche, welche wir uns selbst oder andere Menschen uns aufgelegt haben, die aber nicht Gottes Wille sind. Es gibt Menschen, die stöhnen ständig über das, was sie alles tun. Die sind in allen Aktivitäten drin. Ich war auch so einer. Und dann hatte mir mal jemand gesagt, frag doch mal Gott, ob du das alles machen sollst. Frag doch mal Gott, was deine Berufung oder was er eigentlich will. Und sein Joch macht mich ja nicht müde und schwach und schlapp, sondern sein Joch gibt mir Kraft und baut mich auf. Ich möchte euch nun ermutigen, es zuzulassen, dass Gott euch an den Punkt führt, wo ihr merkt, dass ihr es allein nicht schafft und wo ihr kapituliert, wo ihr sagt, Herr, nimm du es besser in die Hand. Es muss nicht erst der totale Tiefpunkt sein, aber bei vielen Leuten ist es notwendig, dass man das erkennt. Und oft, wenn man so sich so eine Geschichten anschaut, oft stehen am Ende von so einer Zerbruchssituation, entsteht etwas Neues, sehr Gutes. Da kommt uns natürlich sofort die Geschichte vom verlorenen Sohn in den Sinn. Er will machen, was er sich selbst in den Kopf gesetzt hat. Er verlangt vom Vater das Geld, er geht hinaus, er verprasst das Geld. Und dann kommt er an den Schweinetrog. Dann kommt er in die Wüste und stellt plötzlich fest, dass es eigentlich bei dem Vater zu Hause viel besser war. Und dann sagt er, aber ich habe so viel Müll gemacht, Mist gebaut, ich kann jetzt nicht einfach zurückgehen. Und dann entschließt er sich doch, geht zurück und sagt zum Vater, gib mir eine Stelle als ein Tagelöhner, da geht's mir immer noch besser als am Schweinetrog. Und der Vater vergibt ihm, und ihr kennt ja die Geschichte, und so weiter. Das ist auch so ein Zeichen von Zerbruch. Das Herz des verlorenen Sohnes wurde zerbrochen. Er kam an den Schweinetrog. Und dieser Schweinetrog, den musste er erleben, um neu beginnen zu können. Also wenn du möchtest, dass Gott seine Pläne in deinem Leben verwirklichen soll, dann kannst du das ihm einfach ausdrücken. Das kannst du ihm einfach sagen. Du kannst dein Herz dann neu füllen lassen mit den vorbereiteten guten Dingen, welche Gott für dich hat. Und ich möchte da nochmal sagen, du kannst dies gerne am Kreuz selbst tun. Ich sage euch das dann, wie ich mir das so gedacht habe. Du kannst es am Kreuz selbst tun. Du kannst es selbst am Kreuz regeln. Du kannst ihm das sagen. Und wir Mitarbeiter sind auch gern bereit, euch persönlich dafür zu segnen. Und wenn dir bei dieser ganzen Aktion dann noch klar wird, dass du noch Hilfe brauchst beim Aufräumen in deinem ganzen Leben, dass da zu viele Dinge sind, die da dich noch hindern, da richtig klar Schiff zu machen, dann ist es natürlich immer möglich, Leute zu suchen, mit denen Seelsorge zu haben, zu sprechen. Ich möchte euch noch so ein paar Gedanken, bevor wir das tun, möchte ich noch so ein paar Gedankenanstöße geben, die ihr bitte in eurem Herzen bewegt. Ja, und dann kommen wir dazu, wo wir das denn tun. Christus kann in mir nicht regieren, wenn ich ihn nicht in mein Herz hineinlasse. Wer regiert in meinem Herzen? Ist es mein Eigenwille? Ist es Hartherzigkeit? Du kannst dich auch mal fragen, was macht mein Herz hart? Was sind das für Dinge? Die Liebe Gottes soll unser Herz säubern. Das ist das Gleiche wie in dem einen Vers, wenn wir die Hände waschen. Und wir können es jetzt so tun. Ich habe, da ich ja Holz liebe, habe ich hier etwas mitgebracht. Und zwar habe ich einige Herzen gesägt, die eine Sollbruchstelle haben. Könnt ihr das erkennen? Und die Sollbruchstelle habe ich so angelegt, dass jeder das schafft, das Herz zu zerbrechen. Und wenn du das möchtest, kannst du Ich werde dann euch noch was vorsprechen. Kannst du nach vorn kommen, dann, und kannst es so in Herz nehmen und kannst es zerbrechen. Und dann, wenn dein Herz zerbrochen ist und du offen bist für das sanfte Joch Gottes, kannst du dir auch so ein schönes gesägtes Herz, was ich noch angesprüht habe, nehmen. Es gibt da große und auch kleine und ganz kleine. Dann kannst du so ein Herz nehmen und das ist dein neues Herz, wo Gott dir neue, gute Dinge hineingeben möchte. Diese Schatztruhe, das ist ein Schatz. Diese Schatztruhe war die Idee meiner Frau, eine Schatztruhe zu nehmen. Ich wollte so einen einfachen Teller nehmen. Schatztruhe ist schöner. Dann kannst du, wir machen das so, dass wir die Herzen, die zerbrochen werden, hier am Kreuz sind. Nicht am Lautsprecher, am Kreuz. Und hier sind die neuen, oder wie auch immer, okay. Ich würde jetzt das gut sehen, ich möchte euch jetzt in einer Zeit der Stille, wo ich den Lobpreisteam bitten würde, dass ihr ganz leise Musik dazu spielen könnt, würde ich euch ein paar Dinge nennen, die vielleicht in eurem Leben da die Ursache sind, dass euer Herz hart geworden ist. Und das ist nur eine Hilfe, ich lese das euch vor. Und wenn du merkst, das ist genau der Punkt, dann mach das, wie ich das gesagt habe, mit den Herzen. Und bevor wir das beginnen, wollte ich nochmal von der Bibel her sagen, schaffe in mir, Herr, ein reines Herz. Den Satz kennt ihr alle. Mehr als alles andere, bewahrt euer Herz. Herr, prüfe mein Herz, wie ich es wirklich meine. Aus welchen Beweggründen tue ich etwas? Oder sind aus meinem eigenen Leben noch Dinge lebendig, welche mein Herz hart machen? Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt die Augen schließen. Und ich bete mit euch. Und währenddessen oder auch danach, aber noch besser währenddessen, könnt ihr nach vorn gehen und könnt, wenn ihr wollt, das mit den Herzen so machen. Das zerbrochene Herz bleibt hier, das neue Herz könnt ihr mitnehmen. Herr, ich lobe und preise dich, ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns führst und leitest. Herr, und ich bete jetzt, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen zeigst, wo der Punkt ist, wo der springende Punkt, der Sonderpunkt ist, nicht mehr ich, sondern du lebst in mir. Und wo ich da noch etwas tun kann, wo ich von meiner Seite etwas tun kann, näher zu dir zu kommen. Vielleicht ist es Unvergebenheit. Unvergebenheit in deiner Familie, mit Freunden, Arbeitskollegen. Unvergebenheit macht etwas mit dir. Es geht nicht um die Leute, die Schuld haben, die da was angetan haben. Es geht darum, dass du Vergebung aussprechen kannst denen gegenüber und dass du dann frei wirst. Das macht die Leute nicht richtig, um die es geht. Es geht um dich, es geht um dein Herz. Ein weiterer Punkt ist Bitterkeit. Hast du Dinge in deinem Leben, die irgendwann immer wieder mal hochkommen, wo Bitterkeit und ein schlechtes Gefühl dich ereilt. Ein weiterer Punkt ist Stolz und Rebellion. Hast du immer erlebt in deinem Leben, dass du dir alleingelassen vorkamst und dass du es selbst in die Hand nehmen musst, dass du es besser weißt, dass du dich da nicht einlassen kannst auf die Dinge, die dir angeboten werden, die Gott dir anbietet. Stolz und Rebellion. Oder ein weiterer Punkt, hast du Probleme damit, dass du nachtragend bist? ärgerst du dich manchmal selbst über dich, wenn du schlecht über andere gesprochen hast oder wenn du Dinge, die mal waren, immer noch nachtragend, immer noch im Kopf hast. Oder hast du Probleme mit Selbstgerechtigkeit, Selbstbewusstsein, dass das nicht ein Christusbewusstsein ist, Gott lebt in mir, sondern dass du das bestimmst. Und da hat mir niemand reinzureden. Ich bestimme es. Und das ist nicht deine Sache. Ich. Ein nächster Punkt, Rachegedanken. Hast du immer noch in dir eine bittere Wurzel und Rachegedanken, die dir sagen, dem werde ich es noch heimzahlen. Dieser Zeitpunkt wird noch kommen, wo ich ihm das zurückgebe. Leg es ab. Oder ist in dir Religiosität, die meint, du musst das alles gut machen, besonders vor den Augen der Menschen. Du musst irgendwelche Dinge erfüllen. Du musst Gesetze befolgen, aber du hast Gott in seinem Herzen noch nicht kennengelernt. Du weißt nicht, dass er nicht Gesetze befolgt haben möchte, sondern dass du ihn in sein Herz hineinnimmst. Ein weiterer Punkt ist Humanismus oder überhaupt ein falsches Gottesbild. Dass wir Gott nur verwenden für Dinge, die uns angenehm sind, und für andere Dinge machen wir uns unsere eigene Theologie. Hast du negative Erfahrungen in deinem Leben gemacht, die dich immer wieder zu Schmerzen bewegen und die dich immer wieder triggern und die manche Zeiten weg sind und dann kommen wieder diese Zeiten, wo sie dich total bewegen und wo du nicht über den Umständen stehst, sondern die Umstände stehen über dir. Wenn du irgendwas erkannt hast von diesen Dingen, dass du davon frei werden möchtest, dann bitte ich dich, dass du nach vorn kommst, dass du dir so ein Holzherz nimmst, das zerbrichst. Und dann kannst du dir so ein schönes Herz aus der Schatztruhe suchen. Und wir sind auch gern bereit, dich dafür zu segnen. Also wir wollen jetzt keine seelsorgerlichen Gespräche führen, sondern wir wollen dich segnen für den Entschluss, den du selbst getroffen hast. Ja, komm einfach nach vorn, wenn du möchtest, und mach das. In Jeremia 18,6 steht, kann ich mit euch, das sagt Gott, kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie der Töpfer mit dem Ton? Ihr seid in meiner Hand wie Ton in der Hand des Töpfers. Und der Töpfer, das sage ich jetzt dazu, der will ein wirklich schönes Gefäß herstellen. Der Töpfer will nicht, dass das Gefäß in der Abfalltonne landet. Lieber Vater, ich bin ein Tonkrug in deiner Hand. Ich gestatte dir, dass du mich formst und so machst, wie es richtig gut ist. Du siehst, was in mir ist. Du siehst meine Gaben, meine Begabung. Herr, ich möchte, dass du mich da hineinführst, dass ich nicht fremden Jochen folge. Du, ich gestatte dir, du kannst mir das zeigen, was fremde Joche sind. Ich strecke mich danach aus, ich brauche das.